kann ich es eigentlich noch hören? 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre Stasi-Besetzung, 30 Jahre Nazi-Überfälle und was ist alles vor 30 Jahren gewesen? Was war vor 30 Jahren normal? Was ist vor 30 oder 25 Jahren passiert? Ja, das machen ja die Historiker. Die schreiben ja die Geschichte, aber was ist eigentlich Geschichte? Was frisst sie in unseren Köpfen ein und wie ist das mit der Erinnerung? Ein Mann, der auch Erinnerungen hat und der die Erinnerung wahrscheinlich zum Beruf gemacht hat, aber auch die Zukunft, ist Dr. Matthias Quent. Er ist Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft und er ist dermaßen glücklich, muss er sein, weil sein Buch durch die Decke geht, ausverkauft ist und das ist ja mal schön bei einem Sachbuch. Ich freue mich, dass Matthias Quent da ist. Schönen guten Tag, Quent.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann.
Danke. Sie lächeln, Sie freuen sich, weil Sie ein Sachbuch geschrieben haben, Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Titel legen ja mal die Verlage fest, ne? Die müssen ja richtig knacken und knallen, auch das Cover, da ist so Schwarz-Rot-Gold und naja, das ist schon, also das hat auf jeden Fall funktioniert. Das liegt ja manchmal, also das, der Inhalt ist ja das eine, aber der Titel auch das andere. Das ist so ein Wechselspiel. Hatten Sie auf den Titel des Buchs Einfluss?
Ich hatte auf den Titel des Buches Einfluss, in der Tat, Deutschland rechts außen, vor allem ist der Obertitel von mir, der Untertitel, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können, das ist dann eher so der appellative Charakter, der auch vom Verlag gewünscht war. Aber ich kann damit gut leben, weil das ist ein bisschen das, was ich in den vergangenen Jahren auch in meiner Arbeit gelernt habe. Das ist tatsächlich, wo eine große Nachfrage besteht, eine große Unsicherheit, wie geht man eigentlich um mit diesem scheinbar ach so neuen Rechtsruck, mit der AfD in den Parlamenten, mit den Nazis auf der Straße. Insofern kann ich damit gut leben, es funktioniert als Sachbuch in der Ansprache und ob das Versprechen eingelöst wird, dass ich Hinweise gebe, wie man die Rechten stoppen kann, das müssen die Leserinnen und Leser beurteilen.
Mhm. Ist ja immer die Gefahr, dass eine Betroffenheitsrakete gezündet wird und dann schreibt der Quent ein Buch und dann, oh, die bösen Rechten, das müssen wir aber irgendwie in den Griff kriegen. Das können die ja machen in den Parlamenten, in den Verwaltungen und die Regierung muss das doch mal lösen, dieses böse Rechtsradikalismus-Problem, das muss doch weg. Also die Elektroroller sind ein Problem, das muss auch irgendwie mal geregelt werden und mit den Rechtsextremen, das muss doch der da oben, die da hinten, der Staat muss das doch lösen, oder?
Ja, das wäre schön, aber diese autoritäre Vorstellung, die funktioniert ja leider nicht. Darüber können wir in Ostdeutschland an erster Stelle ein Lied singen. Denn die Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus hier in Thüringen, NSU, Verfassungsschutzverstrickung und so weiter, die zeigen, dass der Staat, den es ja so einheitlich nun auch nicht gibt, aber keineswegs die Antwort auf das Problem ist. Im Gegenteil, dass er manchmal eher Teil des Problems ist. Das heißt, wenn wir uns mit den Rechten auseinandersetzen wollen, dann müssen wir uns erstens mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen, denn sie kommen nicht aus irgendwo von irgendeinem Rand oder sie fallen vom Mond oder sie sind ein Problem von kurzhaarigen Jugendlichen oder von Ostdeutschen. Alle diese ganzen Mythen, die sind ja unsinnig und das war auch schon vor 20 Jahren so, aber mit der AfD in den Parlamenten und mit einer nach rechts außen gedrifteten AfD in den Parlamenten wird das jetzt auch für den Letzten und die Letzte offen sichtbar, dass wir in unserer Gesellschaft ein Problem haben, mit dem wir uns auch in der Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Natürlich müssen wir auch die Politik in die Verantwortung nehmen und wenn es jetzt heißt, dass das BKA endlich eine neue Fachstelle oder neue Referate für rechten Terror und Hasskriminalität einrichten soll, dann kann man sagen, das ist jetzt aber irgendwie 20, aber zumindest 8 Jahre zu spät, das stimmt auch. Nichtsdestotrotz muss man auch die Behörden in die Verantwortung nehmen, die Politik in die Verantwortung nehmen und sagen, macht was. Aber allein darauf verlassen, da würde ich sagen, da sind wir schlecht beraten.
Hm. Herr Quent, Sie sagen, das gab es schon immer, Rechtsradikalismus in der Gesellschaft, militanter Rechtsradikalismus gab es schon immer im Osten auch, es war sogar Normalität. Und als ich Ihr Vorwort gelesen habe in dem Buch, hat es mir ein bisschen geschaudert, weil ich dachte, meine Güte, ja, der hat recht. Es war, Nazi-Überfälle war irgendwie normal. Wenn man sich engagiert hat, in linken Projekten war, dann war klar, die Nazis kommen und da gab es einen Überfall. Und da waren die Baseballschläger geflogen. Das war also normal. Da hat man sich auch drüber lustig gemacht. Das war irgendwie natürlich aufregend. Das war auf eine Art prickelnd, aber komisch und beängstigend. Was ich mich allerdings nie gefragt habe, damals, wo kommen eigentlich die Nazis her? Die waren halt da. Die Nazis waren da, die haben einen überfallen, das waren die mit den kurzen Harnspringerstiefeln, aber das waren die Nazis. Haben Sie sich damals gefragt, wo die herkommen oder ging es Ihnen wie mir, dass sie halt da waren?
Also mir ging das anfänglich, als ich 15, 16 war und oder auch sogar noch jünger und meine ersten Gewalterfahrungen mit Nazis machen musste, eben weil ich bunte Haare hatte oder ein T-Shirt von den Toten Hosen angezogen habe.
Damals in Arnstadt?
Damals in Arnstadt vor allem, ja, aber auch immer mal in Erfurt. Auch hier war die Situation, das war nicht mehr in den 90ern, sondern Anfang der 2000er. Da war es vielleicht in der Brutalität nicht mehr ganz so extrem, aber in Arnstadt war es bei uns damals immer noch so, dass jedes Wochenende die Nazis patrouilliert sind abends mit den Autos am Wochenende, und wer dann nicht in das Weltbild gepasst hat, der musste entweder schnell sein oder sich gut verstecken können oder Kampfsport können, oder man hat halt auf die Nase gekriegt immer wieder. Ich habe mich damals, wo sucht man Antworten auf die Frage, wo kommen die her? Ein bisschen so in der Musik, in der öffentlichen Auseinandersetzung, und dann kommt man schon mehr auch, oder kam ich auch mehr in die Diskussion rein. Wo kommt das eigentlich her? Bin dann studieren gegangen, habe mich auch während des Studiums damit beschäftigen können, wo kommt das eigentlich her? Aber in der Tat, oftmals und auch viele, in vielen Situationen war das einfach Teil der Normalität, und auch diese Angst zu haben, nicht wo kommen die her, sondern wo sind sie gerade? Hoffentlich sind sie nicht da, wo ich bin. Das war eine Normalität, die ich auch in der Retrospektive persönlich, aber auch gesellschaftlich extrem erschreckend finde, und wo ich immer wieder feststelle, wenn ich jetzt Vorträge in den alten Bundesländern halte, dass die das überhaupt nicht verstehen können. Das ist für die fern der Realität, fern der Vorstellungskraft und auch fern eines Verständnis davon, was Rechtsradikalismus eigentlich in der letzten Konsequenz heißt.
Stimmt, dass das da wirklich eine Frau, die, als sie die Erlebnisse erzählt haben, angefangen hat zu heulen und so betroffen war, dass ihr die Tränen gekommen sind über ihre Geschichten?
Ja, das war bei einem Gewerkschaftsseminar, einem Verdi-Gewerkschaftsseminar in der Tat, wo ich das eigentlich nur beiläufig erwähnt habe. Es ging eigentlich um rechten Terror und NSU in meinem Vortrag, und beiläufig habe ich erwähnt, dass das schon noch so Erfahrungen sind, die Menschen mit einem bestimmten politischen, sozialen oder auch kulturellen Hintergrund fast alltäglich machen. Und das hat mich völlig aus der Fassung gebracht, dass diese Frau auf einmal angefangen hat zu weinen, als ich erzählt hatte, dass Nazis mir in der Jugend halt zweimal die Nase gebrochen haben, und dass sie das sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Das war für mich ein Moment, der mich wochenlang beschäftigt hat, wo ich gedacht habe, okay, also offensichtlich ist das einfach nicht normal, dass man ständig Angst vor Nazis hat.
Genau dieser Effekt ist bei mir auch eingetreten, dass ich mich jetzt gefragt habe, das war damals normal, wie hast du das empfunden, aber eine normale Situation. Aus dieser Situation ist ja, das muss man sich auch mal klar machen, der NSU entstanden, also in Jena, wo sie ja auch studiert haben. Das war eine gesellschaftliche Stimmung, in der diese rechtsterroristische Vereinigung entstanden ist. Das waren also nicht nur drei Durchgeknallte, es ist eben kein Trio, sondern das war eine Bewegung, könnte man das sagen?
Das war eine Bewegung.
Auch wahrscheinlich noch?
Es ist auch immer noch eine rechtsradikale Bewegung, die heute vielleicht sogar in einer anderen Art und Weise noch gefährlicher ist als damals, weil sie ausdifferenziert ist, nicht mehr sozusagen auf die das Klischee der stumpfen Glatzen nicht mehr so zutrifft, die alltagsbrutal sind und sich im Zweifelsfall bis in den Terrorismus radikalisieren. Es war ein Klima der Duldung vor allem von diesem Alltagsrechtsextremismus, und das ist ein Klima der Duldung, das ja bis heute da anhält. Also wenn wir uns heute fragen, wo kommen eigentlich all die Rechten her und die Stimmen für die AfD und so weiter, dann müssen wir uns ja vor Augen führen, dass die Leute, die im Thüringer Heimatschutz aktiv waren, die zum Umfeld des NSU gehört haben, des späteren NSU gehört haben, die sind ja nicht weg. Die haben Familien gegründet, die leiten zum Teil Firmen, die sind fester Teil der Gesellschaft. Das ist keine Spezifika in Jena oder in irgendwelchen anderen Thüringer Städten, aber es ist schon eine Besonderheit in Ostdeutschland, dass Neonazis, die ja mit dem Eintritt in ein bürgerliches Leben nicht ihre Ideologie abgegeben haben, fester Teil der Alltags Gestaltung sind. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor der wir hier anders als beispielsweise in westdeutschen Metropolen stehen.
Also dieses betroffenheitsmäßige Aufbegehren, um Gottes Willen, wir haben jetzt ein Rechtsradikalismusproblem, wir haben jetzt plötzlich Leute, 20% der Menschen, die rechts wählen. Sie schreiben ja in dem Buch, und da ziehen Sie den Thüringen-Monitor ran und sagen, naja, das hat sich eigentlich nicht verschlechtert, das ist alles relativ stabil geblieben. Die Wahrnehmung hat sich nur geändert. Man könnte also zusammenfassend sagen, die Rechtsaußen ist salonfähig geworden, und sie schreiben, das rechtsradikale Potenzial war immer da, nur die Menschen betrachteten sich damals nicht als rechts. Also auch die Eigenwahrnehmung der Menschen, die rechts sind, rechtsradikal, die diese Demokratie ablehnen, die dieses liberale Gesellschaftsmodell eigentlich ablehnen, haben sich selbst gar nicht so wahrgenommen. Das fand ich interessant, auch dass es eine Frage der Selbstwahrnehmung von rechts ist und war.
Ja, es ist auch eine Frage des Selbstbewusstseins und, wenn man so will, der Ehrlichkeit, mit der das rechte Lager heute auftritt. Das heißt, der Thüringen-Monitor, der ja seit dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge Anfang der 2000er Jahre jährlich die rechtsextremen Einstellungen unter anderem in der Thüringer Bevölkerung misst, der hat damals festgestellt, 25% der Thüringerinnen und Thüringer sind rechtsextrem eingestellt, haben ein rechtsextremes Weltbild. Gleichzeitig haben nur 4% der Thüringerinnen und Thüringer von sich gesagt, dass sie rechts sind. Das war gesellschaftlich noch geächtet, rechts zu sein.
Eine Diskrepanz, die soziologisch oder sozial schwer erklärbar war?
Nein, das kann man schon erklären. Die Menschen erstens, weil das, meine Erklärung wäre zunächst mal, sie haben sich selber nicht als rechts wahrgenommen. Das hört man ja auch heute immer, wir wollen nicht in die rechte Ecke geschoben werden und so weiter, weil das Teil der Normalität ist. Man nimmt sich gar nicht als rechts wahr, als irgendwie unnormal, wenn rassistische Thesen, wenn antisemitische Sprüche, wenn dieser ganze rechtsextreme Unsinn, wenn der zum Alltag gehört, wenn der Teil der Normalität ist. Was wir im Moment in den letzten 10 oder 20 Jahren erleben, ist, dass diese ja pathologische Normalität eigentlich aufgebrochen wird erstmalig, dass es eine kritische Auseinandersetzung gibt, dass es ein Hinterfragen von Rassismus gibt in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Das aktiviert wiederum die Rassisten, die Rechtsextremen jetzt doch erst recht zurückzuschlagen und sich auch zu besinnen. Das heißt, damals 4% haben gesagt, sie sind rechts. Wie ist die Situation heute? 20% der Thüringer sagen, sind rechtsextrem eingestellt, also etwas weniger sogar. Und 20% sagen von sich auch, dass sie rechts sind. Und etwa 20% werden im Oktober die AfD wählen. Vielleicht 1-2% mehr oder weniger.
Das heißt, nicht die Gesellschaft ist nach rechts gerückt, sondern die Selbstwahrnehmung und auch die öffentliche Wahrnehmung der Menschen, die rechtsradikal, rechtsextrem sind, ist eine andere geworden. Und es gibt das Gefäß. Es gibt also die Partei, die zu wählen ist. Die NPD gab es ja schon immer, aber die haben als Projektionsfläche nicht so richtig getaugt. Die AfD tut es.
Die AfD tut, ist der Deckel für den Topf, wenn man so will, das Angebot für die Nachfrage. Dieses Angebot konnte die NPD nie stellen, weil sie von ihren Strukturen her, von ihrem ganzen Auftreten, ihrem Habitus her, die waren leicht sozial zu ächten. Das waren Neonazis. Das ist bei der AfD nicht so leicht zu sagen. Die stehen eher in der Tradition der protofaschistischen konservativen Revolution der 1920er. Der proto- oder präfaschistischen, ja, so nennen die Historiker die Bewegung in den 1920er Jahren in der Weimarer Republik, die dem Nationalsozialismus faktisch den Weg bereitet haben, ohne dass sie selber nationalsozialistische Ideologen waren. Sie waren Faschisten, sie waren Antidemokraten, sie waren vor allem, und das ist auch heute ein treibendes Motiv, Antiliberale und Antisemiten, aber sie hatten sozusagen andere Vorstellungen. Sie waren eher der Meinung, dass der faschistische Umsturz über die kulturellen Eliten von oben in die Gesellschaft hereingetragen wird, während die Neonazis, die Altnazis und auch die Neonazis eher über die Straßenmobilisierung und sozusagen die Mobilisierung der Arbeiterschaft versucht haben oder auch dann die Macht ergriffen haben.
Da gibt es ja einen interessanten Richtungsstreit in der AfD. Da sind auf der einen Seite die Völkischen, die dem ja auch diese DDR-Tradition aufnehmen, dass der Sozialismus, das Soziale, die soziale Frage, die natürlich die national und geschützt ist. Und es gibt im Westen da marktliberale, neoliberale Anhänger. Wie lässt sich dieser Richtungsstreit erklären? Es gibt also einen völkischen Flügel im Osten, der eher sozusagen sozialistisch und national ist.
Korrekt. Ja, insbesondere.
Das würden Sie bestätigen?
Das ist die Situation. Das ist die Spaltung, die durch die AfD läuft. Wenn wir jetzt hören, dass es in Machtkämpfe gibt, dass es Proteste gibt, beispielsweise innerhalb der AfD gegen Björn Höcke, dann hat das nichts damit zu tun, dass Höcke ein Rassist ist, sondern das ist es im Wesentlichen die Angst davor, dass die AfD zu einer nationalsozialistischen Partei wird. Und die Hauptangst ist nicht im Nationalen, vor dem Nationalen, sondern vor dem sozialistischen Moment, vor dem sozialpopulistischen, wenn man so will, Moment, für das auch früher der Front jetzt Ensemble National in Frankreich stand, bei dem man die historischen Traditionslinien natürlich bis zu den Nationalsozialisten auch ziehen muss. Die Vorstellung also, dass eine sozialistische oder eine soziale Politik nur für Deutsche gelten kann. Und das ist das, wofür Björn Höcke, wofür der Flügel, der in Ostdeutschland dominant ist, steht, während in den alten Bundesländern Herr Meuthen, Frau Weidel eher tatsächlich für einen marktradikalen Kurs, also für weniger Sozialstaat stehen. Das ist die eigentliche Spaltungslinie, die durch die AfD geht, die sie aber mit gemeinsamen Sündenböcken, mit gemeinsamem Rassismus gut kaschieren können.
Das ist wieder das Verbindende, aber doch interessant, wie weit das auseinandergeht. Ich würde ja mal vermuten, dass dieses sozialistische Ding, das Soziale, auf fruchtbaren Boden fällt. Gerade wenn jetzt der wirtschaftliche Niedergang in Deutschland droht, dass das tatsächlich auf fruchtbaren Boden fällt. Was glauben Sie?
Ja und nein. Also das eine ist die Frage, welche Krisen stehen uns in der Zukunft bevor? Einerseits möglicherweise eine wirtschaftliche Rezession, dann ist dieses Moment natürlich eher geeignet, Menschen zu mobilisieren als in wirtschaftlichen Prosperitätszeiten. Auf der anderen Seite sehen wir auch jetzt, dass der Anteil beispielsweise von Arbeitern, sozial wirtschaftlich schwächer Gestellten im AfD-Milieu etwas höher ist als bei den anderen Parteien. Gleichzeitig aber erklärt es in keiner Weise deren Wahlerfolge. Also auch die NPD hat es geschafft, diese Leute zu integrieren, die wirtschaftlich eher Abgehängten anzusprechen und zu sagen, naja, euch geht's vielleicht schlecht, aber daran sind die Ausländer schuld. das ist ja die platte Erzählung dahinter. Das Geheimnis von der AfD und ihrem Erfolg ist aber, dass sie es schafft, auch jene anzusprechen, denen es wirtschaftlich sehr, sehr gut geht, die zum Teil sogar überdurchschnittlich verdienen, die eher aus dem Establishment kommen, sich dann als Underdogs gegen das Establishment inszenieren und die sich nicht etwa wirtschaftlich bedroht fühlen, sondern die sich politisch-kulturell bedroht sind, die Angst haben, frühere Machtpositionen einzubüßen.
Politisch-kulturell bedroht, das ist ja das, was am schwersten zu begreifen ist. Also diese Erzählung, der Sozialstaat funktioniert nicht, soziale Ungerechtigkeiten, es gibt die Schere zwischen Arm und Reich so groß, die Reichen verdienen immer mehr, die Armen werden immer ärmer und das ist ja irgendwie nachzuvollziehen und die sozial Abgehängten, gerade im Osten, die Verlierer der friedlichen Revolution, die wählen halt jetzt irgendwie rechts und AfD. Jetzt sagen Sie mir, das ist nicht so einfach, es sind auch Leute, die Firmen haben, die relativ viel Geld haben oder eigentlich ihre Existenz nicht bedroht sehen sollten, die wählen auch AfD, sind auch Anhänger. Und was ist mit diesem Kulturkampf? Das ist für mich schwer zu verstehen und schwer zu erklären.
Ja, es ist immer naheliegend zu denken, es gibt rationale soziale Gründe, wirtschaftliche Gründe, rechts zu wählen, so als eine Art falsch adressierter Protest. Also man wählt gegen Migration, aber man meint eigentlich die da oben. Das ist aber in Wirklichkeit nicht so. Der Populismus hat das umgedreht und der Rechtsradikalismus nochmal verstärkt. Es sind ja vor allem jene Schichten, die vorherrschend waren, die AfD unterstützen. Also wir können uns anschauen, wer ist jetzt für die AfD in den Parlamenten? Das sind Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte, keineswegs sozial Abgehängte, wirtschaftlich Abgehängte, die insgesamt nicht mehr AfD wählen. Das heißt also, die wirtschaftlich Abgehängten sind keineswegs die Mehrheit der AfD-Wähler, sondern es sind Leute, die Angst haben im Zusammenhang mit einer weiteren Liberalisierung der Gesellschaft, mit also im Grunde dem Triumph von Demokratie und Menschenrechten, dass sie auf die Verliererseite geraten. Es sind Menschen, die Angst haben vor der ich benutze das Wort Angst in Anführungszeichen, das kann man im Radio nicht sehen, weil es geht im Grunde um einen Interessenskampf um Privilegien. Es sind Menschen, für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen beispielsweise eine Bedrohung sind, weil sie Angst haben, dass sie als Männer dann nicht mehr mit 5 Schritten Vorsprung im Wettkampf starten können, sondern dass sie also Privilegien, die im Kern undemokratisch sind, als weiße Männer, um es ein bisschen stereotyp zu formulieren, dass sie die abgeben müssen. Das ist im Grunde eine Gegenreaktion gegen die Demokratisierung, auch die Globalisierung von Menschenrechten, von Liberalismus und im Kern ein Kampf um egoistische Privilegien.
Und um Macht.
Und um Macht, selbstverständlich. Darum geht es. Um Privilegien, um Macht, um Einfluss, um Geltung, um öffentliche Anerkennung, um die Frage, wie das meine Kollegin Beate Küpper mal so schön formuliert hat, wer kriegt eigentlich das größte Schnitzel und das kriegt Papa nicht mehr automatisch, weil jetzt die Gleichberechtigung nicht erreicht ist, aber doch so weitergreift, dass möglicherweise tatsächlich auch Menschen, die gewohnt sind und von ihren Eltern gelernt haben, dass sie als Männer Privilegien haben, dass sie jetzt etwas abgeben müssen.
Ich habe letztens mit einer Marx-Forscherin gesprochen, die ein Buch geschrieben hat, Marx und die Roboter. Und da sagte sie auch, die Frage der Umweltzerstörung, die Umweltfrage ist auch eine Machtfrage. Da geht es um das Privateigentum an Produktionsmitteln und letztlich um Eigentumsformen und um Macht und wer die Macht bekommt. Ist die wirtschaftliche Frage, die Frage des Wirtschaftssystems tatsächlich auch eine Frage, die hier reinspielt in diese Nummer, dass es letztlich darum geht, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und wer die Macht hat?
Selbstverständlich. Das Wirtschaftssystem gliedert alles innerhalb der Gesellschaft. Gleichzeitig ist die Situation jetzt zu sagen, also Kapitalismus führt zum Faschismus, das hängt eng miteinander zusammen, das ist historisch weit überholt und eine unsinnige These. Es hängt miteinander zusammen, gleichzeitig sehen wir aber auch, dass der Kapitalismus das Zeitalter der Menschenrechte ist, in der also Gleichberechtigung, in der Genderrechte beispielsweise erreicht sind wie in keinem anderen System und in keiner anderen Wirtschaftsform auf der Welt. Insofern sind diese Zusammenhänge nicht ganz so eindeutig, wie sie manchmal suggeriert werden. Nichtsdestotrotz geht es natürlich um die Inkonkurrenzsetzung von Menschen generell, um die wirtschaftliche, aber auch um die anerkennungsbezogene Inkonkurrenzsetzung von Menschen, eine Gesellschaft, die also davon lebt, Differenzen zu machen, Unterschiede zu machen, Sieger und Gewinner zu kennen. Und das ist eine Logik, die sich eben auch in diese Frage der, wenn man es allgemein fassen will, der Identitätspolitik etwas zusammenfasst. Und die rechte Identitätspolitik ist die Angst vor dem Machtverlust, die Angst vor der Konkurrenz vor den anderen und davor, dass die völkischen Ansprüche, dass die alten rassistischen, männlichen, nationalen Ansprüche in so einer Welt immer unwichtiger werden. Und gerade die Wirtschaft hat da ja eine interessante Rolle. Das bedeutet also, anders als in den 1920er Jahren kann die radikale Rechte ja heute nicht auf die Unterstützung der großen Wirtschaft, der großen Industrie zählen. Die ist nämlich absolut globalisiert. Die ist kosmopolitisch. Die braucht offene Grenzen, die braucht Vielfalt, die braucht all das, was auch unter liberalen Menschenrechten zu verstehen ist.
Um die Gedanken weiterzuführen, die Wirtschaft ist globalisiert, auch nicht kontrolliert. Sie ist nicht in nationalen Grenzen, sie ist wie ein freigelassenes Tier, was sich nicht bändigen lässt und damit ja doch was Angst machen kann. Also dass einem die Globalisierung mit global agierenden Konzernen, die keine Steuern zahlen, die sich allen jeglicher staatlichen Kontrolle entziehen, kann doch Angst machen. Da wäre doch eine Lösung, erstmal Sozialismus machen, wo es gerecht zugeht und das in nationalen Grenzen, damit die Konzerne eben nicht walten und schalten können. Das ist doch also ein nachvollziehbares Argument, zu sagen, Sozialismus und das in unseren nationalen Grenzen. Da haben wir dann so ein national.
Ja, das wäre der Versuch, zurück in die Vergangenheit zu gehen. Man kann sich überlegen, ob das realistisch ist, ob das eine Option ist, ob es auch wünschenswert ist. Ich halte das für weder wünschenswert noch für realistisch, diesen Backlash zurück zu nationalen Grenzen. Ich glaube, wir müssen die Europäische Union als ein sozialeres Konstrukt weiterentwickeln. Es ist völlig absurd, in Deutschland zurück zu nationalen Grenzen gehen zu wollen oder das, was die Rechten machen wollen, ein Europa der Vaterländer, wenn in Wirklichkeit die Welt und ja auch die Menschen im Alltagsleben, in der Alltagskultur mittlerweile so global sind, vom Erasmus-Studium bis zum Sommerurlaub, dass das nicht mehr zurückzuspulen ist. Das ist ja ein Trick auch ein bisschen der radikalen Rechten zu sagen, eine Mehrheit will wieder zurück zu nationalen Rechten, wir sprechen zu nationalen Grenzen, wir sprechen für das Volk, wir sind Volkesstimme, aber in Wirklichkeit müssen wir doch attestieren, auch aus einer demokratischen Perspektive, dass große Mehrheiten der Bevölkerung mit den Entwicklungen und ja auch mit den kapitalistischen Entwicklungen doch sehr zufrieden sind.
Ich habe den Trick jetzt auch versucht, das ist ja nicht so einfach, wenn neue Rechte kommen und dann so diskutieren, sehr gesellschaftskritisch, sehr aufgeklärt und nachvollziehbar, also sagen, dann ist mit einfachen Anti-Nazi-Argumenten nichts mehr zu holen, oder? Da muss man fit sein, was Diskussionskultur betrifft?
Ja, man muss fit sein oder man muss auch eine Haltung haben. Das bedeutet also, man muss nicht auf jedes Argument die gleiche Antwort haben. Das ist ja auch der Trick, mit dem die Rechten in den Talkshows immer versuchen, die Leute auszuspielen, dass sie mit irgendwelchen Detailwissen oder Detailangaben dann vorpreschen, wo keiner so schnell überprüfen kann, stimmt das eigentlich? Oder ist das jetzt Propaganda und dann die Rechten oft das letzte Wort haben, ohne dass das eigentlich auch im Sinn der aufklärerischen Funktion von solchen, wenn es sie denn geben sollte, von solchen Formaten gibt. Nein, man darf sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen und man darf auch die Realität und die Fakten nicht aus den Augen verlieren, was natürlich schnell passiert, wenn man sich auf abstrakte Theorie- und Kritikdebatten einlässt, die dann im Grunde so einen empirischen Bezug zur Wirklichkeit vermissen lassen.
Ein Kapitel ist in Ihrem Buch Grenzen des Diskurses. Wo sind Sie denn an Grenzen gestoßen? Sie haben ja also wirklich, sind ja hart an die Grenzen auch gegangen. Sie waren aufsuchend unterwegs, nicht nur als Wissenschaftler vom Rechner, sondern Sie waren bei Demos, Sie waren, haben sich mit Pegida-Anhängern unterhalten. Wo sind Sie denn an Grenzen gestoßen?
Ich bin immer dann an Grenzen gestoßen, wenn es darum ging, dass nicht nur ich verstehe, was mein Gegenüber sagt, sondern dass auch der Gegenüber versteht, was ich sage. Und das liegt nicht daran, dass ich mich so kompliziert ausdrücke, sondern daran, dass es unterschiedliche Sprachen sind, dass es unterschiedliche Welten sind, in denen man lebt. Das bedeutet, ich habe das im Buch auch angedeutet, ich habe mit auch hier in Erfurt bei den AfD-Demonstrationen damals 2016 mit Leuten gesprochen, die weitgehend eine völlig nachvollziehbare Gesellschaftsanalyse betrieben haben, die gesagt haben, also wir sind unzufrieden mit der Rente, mit der Sozialpolitik, es ändert sich ja überhaupt nichts und was soll man nur machen. Aber ihre Schlussfolgerung dann zu sagen, ich gehe zu den Rechtsradikalen, die konnten sie überhaupt nicht begründen. Das war eher so die innere Ungetriebenheit und ein diffuser Protest, was so ein bisschen auch die Entwicklungen ja erklärt in den letzten Jahren. Auch die Unzufriedenheit kommt ja nicht aus der sogenannten Flüchtlingskrise, wie immer suggeriert wurde, sondern im Grunde ist das, was ich als ideelle Kohärenz bezeichne, also der Glauben, dass alles irgendwie seine Richtigkeit hat, seit ideelle der Wirtschaftskrise zerstört.
Das müssen wir nochmal erklären, was Sie unter ideeller Kohärenz verstehen. Das ist also das heile Welt, oder was könnte das
sagen? Ja, der Glauben an das Ende der Geschichte, dass jetzt ja alles gut wird und dass wir keine großen Widersprüche mehr haben. Die Vorstellung, dass in der Gesellschaft alles so sein, mehr oder weniger gerecht so geht, dass es so ist, wie es sein sollte.
Aber Herr Quent, das ist doch ganz normal. Also will ich da, wir wollen doch alle ein bisschen Friede vor der Eierkuchen, dass der Fadi das klärt, das macht. Und man will sich doch nicht immer streiten und das muss doch einer mal in Ordnung bringen. Also das ist doch, man will es doch gemütlich haben, ein bisschen.
Das ist das Problem. Wir wollen es zu gemütlich haben. Wir wollten das 30 und in Westdeutschland noch viel länger zu gemütlich haben und haben die inneren Widersprüche, die jetzt ganz massiv aufgebrochen sind, eben nicht zum Thema gemacht, sondern die Probleme wurden vertagt, verschleppt.
Das heißt, man könnte sagen, Paternalismus, dass eben genau diese Idee, dass der Vati, manchmal auch der Mutti, die muss ja auch mal manchmal streicheln, dass sie das alles klärt und sich und irgendjemand vertretermäßig die Dinge in Ordnung bringt, ist ein Teil des Problems und vielleicht auch die Fähigkeit zu streiten, Diskurs auszuhalten, Zweifel auszuhalten. Sie haben ja geschrieben in Ihrem Buch, ohne Forschungsinteresse sind solche Gespräche sinnlos, solche Gespräche, so politischer Streit. Was meinen Sie mit Forschungsinteresse? Meinen Sie das Interesse am anderen Menschen, an Haltung, Selbstzweifel und immer wieder so eine Diskursfähigkeit?
Als Soziologe habe ich die Vorstellung, wie Max Weber das mal geschrieben hat, soziales Handeln deutend zu erklären. Deswegen zu verstehen, was den Gegenüber, was die Akteure bewegt. Dann kann ich ihre Quellen lesen, kann Studien durchführen, kann mit ihnen sprechen, um das zu rekonstruieren. Das ist aber was anderes, als beispielsweise ein empathisches Verständnis dafür aufzubringen oder um mich im Alltag sozusagen mit diesen Positionen auch gemein zu lassen und sie damit im Grunde auch als diskursfähig zu adeln. Das heißt, wenn ich eine Forschungsfrage habe, dann kann ich die natürlich mit solchen Mitteln auch adressieren. Gleichzeitig habe ich nicht mehr den Eindruck, dass es bei einem Teil dieses Milieus, und ich vermute, dass es ein Teil von etwa 2/3 ist, dass man dort tatsächlich mit Kommunikation weiterkommt.
2/3?
Dass man dann durchkommt, dass man die Chance hat, die auf die Seite der demokratischen Sache zurückzuziehen im Moment. So aufgehitzt, wie die Diskussionen sind und schon gar nicht, wenn es bei zu deren Themen sind. Ich glaube, da sind tatsächlich Grenzen des Diskurses erreicht. Die Menschen sind nicht einfach mal so aus Protest über Nacht rechtsradikal geworden, sondern sie haben ein Weltbild über viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte zum Teil kultiviert, ein Weltbild, das mit der heutigen Welt nicht mehr übereinstimmt. Und das ist eine große Ambivalenz, eine große Spannung, die wir nicht auflösen können, indem wir uns ständig mit Propaganda zuhageln lassen.
Aber vielleicht ist es ja auch nur Ihre Welt, in Ihrer Wahrnehmung. Es ist auch manchmal wichtig, sich zu öffnen und zu sagen, okay, ich höre mir das an, was andere sagen und bringe mich selber wieder auch in die Position zu zweifeln, mich rein zu versetzen. Das ist ja doch scheint mir doch eine wichtige Fähigkeit zu sein.
Das ist eine wichtige Fähigkeit. Es ist aber auch eine Zersetzungsstrategie, mit der die neue Rechte ganz gezielt vorgeht. Ihre Vorstellung ist, ihr Wunsch ist, das, was sie, das haben sie mal bei Gramsci gelernt, was sie kulturelle Hegemonie nennen, die Zivilgesellschaft, also genau die Unterstützung für die demokratische, zivile, menschenrechtliche Sache, die durch das Streuen von Zweifeln, durch ständige Nadelstiche zu zerstören. Denn die Vorstellung und die Lehre von Gramsci damals war, wir müssen erst die Zivilgesellschaft zerstören, dort die Zweifel sehen, dass wir die Mehrheit übernehmen können, die Deutungshoheit übernehmen können und dann können wir auch das System umstürzen. Dann können wir auch den ganzen Staat stürzen. Das heißt, die Gefahr ist, wenn man zu viel diese Leute zu Wort kommen lässt, dass man ihnen Raum gibt und ihnen auf den Leim geht im Kern.
Wer sind diese Leute? Muss man mal fragen. Trotzdem, wie soll ich mich jetzt nun verhalten? Auf der einen Seite soll ich einen Standpunkt haben, im kulturellen Klassenkampf auch sozusagen meine Frau und mein Mann stehen und sagen, Position und keinen Fußbreit den Faschisten und man darf doch die gar nicht erst in die Zivilgesellschaft eindringen lassen. Andererseits soll ich diskursfähig bleiben, empathisch zuhören, mich in die Position von anderen reinversetzen, Zweifel zulassen, Forschungsinteresse haben. Da bin ich da total zerrissen.
Na, Sie müssen ja kein Forschungsinteresse haben, dafür haben das ja die Forschenden. Und in der Tat, es ist eine ambivalente Situation. Es gibt kein Allheilmittel. Ich würde immer differenzieren, spreche ich jetzt von normalen Alltagsmenschen oder spreche ich von rechten Kadern? Heißt also, rechten Kadern keine Bühne zu geben, die nicht auf Podien einzuladen, sie nicht in Talkshows zu setzen, um dort diese Strategien sozusagen umsetzen zu können, von denen sie heimlich träumen. Die Diskussion von mit rechten Reden ist ja hinlänglich bekannt und das mit rechten Reden sehr oft in die Hose gegangen. Was anderes ist es natürlich in den Alltagssituationen, wenn es mein Nachbar, meine Nachbarin ist, wenn es mein Handwerker ist, mit denen ich ganz normal im Gespräch bin und über sowas sprechen kann und dort auch ganz selbstbewusst vertreten kann. Ich habe da eine andere Position und für mich ist beispielsweise, wenn es um die Diskriminierung von Minderheiten geht, eine rote Linie erreicht.
Aber das kann ich das immer machen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche, da war ein Busfahrer, der ist einen Meter zu weit nach vorn gefahren an die Ampel und da sind drei Fahrradfahrer, die sind nicht vorbeigekommen. Und da ist er wieder zurückgesetzt und da haben sie gesagt, typisch Kanacke. So, Oh, und da war ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich bin dann, war ich etwas paralysiert und bin stehen geblieben. Da war die Situation schon vorbei. Aber es ist mir noch im Kopf geblieben. Was hätte ich da jetzt, am liebsten hätte ich mit denen Streit angefangen. So, ich war so ein bisschen schwierig, oder?
Das ist schwierig und das ist auch wohlfeil, hier am bequemen Studiotisch zu sagen, ja, sie hätten unbedingt mit denen streiten müssen, hätten sagen müssen, so geht es nicht, Courage zeigen, was immer so viel gefordert wird. Aber natürlich ist das im Alltag manchmal schwer, die Situationen sind schnell, man hat vielleicht auch Angst, ist in so einer Situation unsicher, aber genau diesen Streit brauchen wir, dieses Starkmachen, dieses Lauterwerden derjenigen, die eben nicht mit denjenigen, die andere als Kanacke bezeichnen, einverstanden sind. Das ist die Entwicklung, die aus meiner Sicht oder auch ein Engagement, das unabdingbar ist.
Für das Weltbürgertum, dachte ich, jetzt wird er pathetisch, eloquent. Also für das Weltbürgertum, wir müssen alle Weltbürger werden. Leicht gesagt, wenn man in Arnstadt wohnt oder in Glauchau, wo ich letztens war, da schreibt eben der Dr. Quent aus Jena, schreibt dann vom Weltbürgertum. Das ist aber schwer, oder? Wenn man jetzt in Glauchau wohnt.
Das ist ein altes Ideal, ein alter Wunsch, dass sich Menschen nicht aufgrund ihrer nationalen oder wie auch immer gearteten Herkunft identifizieren, sondern dass sie sich als Menschen, als Gleiche unter Gleichen wahrnehmen. Und dieses Kapitel rekurriert auf eine Debatte, die sagt, wir müssen als Ostdeutsche eine neue ostdeutsche Identität finden und die auch sozusagen vertreten. Ich halte das für rückwärtsgewandt, für nicht hilfreich in einer globalisierten Welt, weil damit Ansprüche aufgemacht werden, die nur enttäuscht werden können in eben dieser globalisierten Welt, ob sie uns nun passt oder nicht. Und wenn wir sehen, wie die Menschen beispielsweise, wie proeuropäisch die Mehrheit der Bevölkerung eingestellt ist, wie offen auch die Mehrheit der Bevölkerung jenseits der lauten Rechtsradikalen ist, dann halte ich dieses Ideal für fast mehr erreicht denn je. Denn wir haben auf unterschiedlichen Ebenen, wir haben mit sozialen Netzwerken heute die Möglichkeit, Kinder spielen bei Fortnite mit Kindern aus China und aus Korea und aus den USA zusammen, unterhalten sich auf Englisch. Also die Welt ist ja viel näher aneinander gerückt. Die Welt ist ja zusammengekommen in den letzten Jahrzehnten, so schnell wie wahrscheinlich noch nie zuvor in der Geschichte. Insofern mag man das pathetisch finden. Ich finde es aber wichtig, dass wir uns eben auch ein optimistisches Potenzial vor Augen führen, auch eine positive Vision vor Augen führen und nicht sozusagen alles in einer detaillierten Kritik immer nur erstens kleinreden und zweitens mit dem Abkämpfen an den Rechten ermüden.
Aber wir sind doch wie wir von hier. Naja, Sie schreiben, der chauvinistische Regionalismus ist nicht fortschrittlich, sondern regressiv. Und diese regionale Identitätspolitik ist falsch, weil sie versucht, Harmonie zu schaffen, wo Abgrenzung und offener Konflikt nötig sind. Also das ist ja eine klare Ansage eigentlich an Lokalpatriotismus, der ja angeblich die kleine Schwester des Nationalsozialismus ist. Also wenn man sich so regional verankert fühlt und also als Arnstädter, du kommst aus Arnstädt und aus Thüringen und aus, ach Mensch, das Gefühl ist falsch.
Ich weiß nicht, ob das Gefühl falsch ist. Gefühle sind individuell. Ich würde es nur nicht als ein politisches Ideal oder als ein wünschenswertes Ziel in der Zukunft festlegen, dass wir uns alle über die Regionen definieren, in denen wir leben. Weil diese Region, diese regionale Zuschreibung in einer Welt, in der die Abstände immer kleiner werden, immer weniger tatsächlich Bedeutung haben wird. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Ort der Nabel der Welt ist und dann kennenlerne, dass das gar nicht stimmt, weil beispielsweise, wie wir das statistisch sehen, alle jungen Frauen wegziehen, zum Studieren, zum Arbeiten irgendwo anders hin, dann habe ich den Eindruck, dass meine ganze Welt zusammenbricht, obwohl es eben mein Dorf ist, was sicher dann schade ist um den einzelnen Ort. Dagegen will ich gar nicht sprechen, aber was letztlich emotionale Ansprüche aufstellt, auch identitäre Ansprüche aufstellt, die eigentlich für die Welt, in der wir im Moment leben, gar nicht mehr gemacht sind.
Also der chauvinistische Regionalismus, den halten Sie für regressiv, rückwärtsgewandt. Also muss man vielleicht nochmal erklären, was chauvinistisch ist.
Chauvinistisch bedeutet immer auch die Abwertung des anderen, dass ich meine Region über die andere stelle. Wenn ich sage, ich finde Arnstadt ist eine schöne Stadt, dann ist das und ich lebe gerne hier, dann kann das jeder machen und jede machen. Wenn ich aber sage, Arnstadt ist der schönste Ort der Welt und kein anderer Ort kann da jemals heranreisen, dann ist es eine Form von beginnender Ausgrenzung.
Sie schreiben, wie gesagt, diese Identitätspolitik, diese Regionalistik, das ist falsch, weil sie versucht, Harmonie zu schaffen, wo Abgrenzung und offener Konflikt nötig sind. Harmonie ist da erstmal keine schlechte Sache. Was meinen Sie denn mit der Abgrenzung und offener Konflikt von wem?
Man macht sich immer mit, wenn man sich mit einer anonymen Menschenmasse gemein macht, macht man sich mit allen Menschen gemein. Wenn ich sage, ich fühle mich verbunden als Arnstädter mit allen Arnstädterinnen und Arnstädtern, dann mache ich mich eben auch mit den Nazis gemein und ich toleriere vielleicht Einstellungen, die ich im Alter gar nicht tolerieren würde, weil wir haben ja ein gemeinsames Identitätsmerkmal. So ist es auch in der Ostdeutschland-Debatte. Ich möchte nicht als Ostdeutscher definiert und zugeordnet werden mit vielen anderen, weil mich von vielen Ostdeutschen, wie auch von vielen Deutschen, von vielen anderen inneren Weltbürgern viel mehr unterscheidet und ich in den produktiven Konflikt suchen möchte, als dass ich mich auf solche äußeren Merkmale gemein machen möchte. Das heißt nicht, dass es sowas auch braucht wie gemeinsame Orientierungen oder eine gemeinsame Wertebasis, aber die Gemeinmachung mit Menschen, die problematische politische Verständnisse beispielsweise teilen, das ist doch eine Sache, die eher Konflikte vermeidet und damit dazu führt, dass Probleme vertagt werden.
Sie sind Soziologe, Sie können das wissenschaftlich erklären, woher der Drang, das Wesensdrang von Menschen zu einer Gruppe dazu zu gehören. Hat sicher was mit dem Schutz zu tun, dass man in der Gruppe besser jagen kann, in der Gemeinschaft mehr schafft. Es ist allein, ist man halt allein. Es fängt beim Genossenschaftsgedanken an und hört eben in der Jagdgemeinschaft auf. Also wir sind doch Gruppenmenschen, die in der Gruppe sozial interagieren. Ich möchte doch zu einer Gruppe dazugehören. Da kriege ich Wertschätzung, Anerkennung, da weiß ich, da sind meine speziellen Fähigkeiten, die sind dort was wert. Ich kann das, was andere nicht können und so weiter. Das ist doch sozusagen eine Gruppendynamik, die eng verknüpft ist mit Identität, oder?
Absolut, von Geburt an, von der Familiengruppe sozusagen an, über die Peergroups in der Jugend und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es was anderes, ob, wie das jetzt gesagt wurde, ich mir eine Gruppe aussuche, zu der ich dazugehöre, oder ob ich zu einer Gruppe zwangskollektiviert werde, ob ich der zugeordnet werde, ob ich will oder nicht, ob ich sozusagen zur Gruppe der Ostdeutschen oder der Anstädter oder wie auch immer zugeordnet werde, obwohl ich mit vielen in dieser Gruppe ein großes Problem habe. Der Genossenschaftler, die Genossenschaftlerin sucht sich das Projekt aus, für das sie sich engagiert, und auch die meisten Freundeskreise sucht man sich aus, akzeptiert dann vielleicht auch Leute, die mit denen man nicht d'accord ist, ganz
Familie,
klar.
Ne?
Aber es ist, hat nicht diese Komponente des Zwangs.
Aber das heißt, sich zugehörig zu fühlen, ist nicht falsch, grundsätzlich.
Sich zugehörig zu fühlen, ist völlig menschlich und natürlich, ganz normal, natürlich.
Bleiben wir mal bei der Ost-Identitätspolitik, der Sehnsucht nach Homogenität, von der Sie ja auch schreiben. Ist das auch, was menschlich-sozial drinsteckt, Sehnsucht nach Homogenität? Aber man könnte ja auch sagen, Distinktion, Abgrenzung ist ja auch was Klarheit schafft. Ein Friedung, Grenzen, sagen, ich will nicht so sein wie der oder die. Ich bin so, wie die mit der Gruppe, mit der ich zusammen bin. Es ist ja eigentlich auch eine Sehnsucht nach Homogenität, weil wir ziehen uns ja ähnliche Sachen an, weil wir ja die Coolen sind mit diesen Kapuzen-Shirts und tragen schwarz und so. Und auch eigentlich eine Sehnsucht nach Homogenität, wenn man Samba-Adidas-Schuhe anhat.
Das kann auch Ausdruck von einem Sendungsbewusstsein sein, dass man zu einer Gruppe, zu einer Subkultur, wie auch immer gehört, dass man Teil einer Generation oder einer Stilfamilie sozusagen ist. Das kann da durchaus mitschwimmen. Das Kapitel Homogenität, da bezieht sich ja im Wesentlichen auf ethnische und kulturelle Homogenität und den Anspruch, in Regionen zu leben, wo es keine Ausländer gibt, als Deutscher unter Deutschen zu leben. Das ist der Anspruch, worum es geht. Und im deutschen Grundgesetz steht ja nicht, ihr sollt alle verschiedene Schuhe tragen, sondern im deutschen Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Unterschied. Wenn ich Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiere, wenn ich in homogenen Räumen leben möchte, dann mache ich schlicht ein völkisches Konzept auf, das mit den einfachen sozusagen sozialen Interaktionen des Zukaufens, nur bedingt vergleichbar ist.
Wie ist es mit Amerika? Kann man von denen lernen? Da ist ja die kulturelle Identität, die ethnische Herkunftsidentität getrennt von der nationalen, ne? Von der auch politischen möglicherweise. Ist das irgendwie anders und ausdifferenzierter? Kann das ein Weg sein oder ist es auch wieder auch schwierig?
Auch in den USA gibt es natürlich Rassismus. Das republikanische Verständnis auch in Frankreich hat eine andere Tradition sozusagen als das Blut- und Bodenerbe der deutschen Staatsangehörigkeit. Nichtsdestotrotz gibt es auch da Rassismus in nicht zu knappem Maße. Das ist schlicht eine andere Nationalgeschichte. Und ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt besser oder daran muss man sich orientieren. Die Situation ist hier so, wie sie ist und damit müssen wir erstmal arbeiten.
Hier meinen Sie damit schon Europa, Ostdeutschland oder dieses Deutschland oder?
Naja, das Buch heißt ja Deutschland rechts außen. Das heißt, der Fokus liegt auf Deutschland. Er liegt auch auf die Regionen, die in Deutschland besonders weit rechts außen liegen, sowohl geografisch auf der Karte als auch in den Wahlstudien, in der Kriminalitätsstatistik und so weiter. Und das sind die ostdeutschen Bundesländer. Davon rede ich.
Das ist ja auch mal interessant in der Debatte, wenn man über Zahlen redet. Die Wahlberechtigten in Ostdeutschland, in der DDR, also ehemals ja, gibt's ja nicht mehr, ist geringer als die in ganz Nordrhein-Westfalen, in NRW. Mhm. Aber trotzdem gibt's diesen Fokus, dass jetzt alle auf Sachsen, auf Brandenburg schauen und auf Ostdeutschland, weil da sind ja die Rechten und die Nazis. Ist auf der einen Seite stimmt es, aber rein in reinen Zahlen stimmt's wiederum nicht. Komisch, oder?
Exakt. Wäre die AfD eine reine Ostpartei, dann wäre sie bundesweit keine Herausforderung für die Demokratie, dann wäre sie ein ostdeutsches Problem und kein bundesweites Problem. Die AfD hat in absoluten Stimmen viel mehr Wähler in den alten Bundesländern als in den neuen. Nichtsdestotrotz sind die Wahlen jetzt in Ostdeutschland natürlich von einer hohen Symbolwirkung, von einer hohen Signalwirkung, und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. So werden sie medial auch aufgeladen, so werden sie bewusst von den Parteien aufgeladen. Das heißt, die AfD steckt ja auch aus der Bundesebene enorm viel Geld in die Landtagswahlkämpfe zur Unterstützung zusätzlich, weil eben die Ergebnisse hier so hoch erwartet werden und weil man sich hofft, davon nochmal im Grunde einen Aufschwung zu erfahren. Denn diese symbolische Aufwertung des widerständigen Ostens im Sinne der rechtsradikalen Ideologie hat unterschiedliche symbolische und auch machtpolitische Funktionen, weil es droht ja durchaus möglicherweise eine Beteiligung der AfD auch an der sächsischen Landesregierung und damit auch einen Einzug in den Bundesrat.
Ist das alles so schlimm, wenn man sagt, also die AfD, die wird sich ja dann ein bisschen normalisieren, das wird dann so wie eine CSU in den 70ern auf Bundesebene, und da wird es halt alles ein bisschen konservativer. Naja, vielleicht profiliert sich dann auch die Linke wieder ein bisschen, es gibt wieder eine Art sozialdemokratische Partei, und dann ist das alles wieder ausgeglichen und im Lot. Wäre doch eine Option, oder?
Naja,
müssen wir uns da jetzt nicht so aufregen.
Das ist ein optimistisches Szenario. Das ist nicht mein Szenario. Ich würde sagen, wir haben die große Gefahr ist, dass mit der AfD viele liberale zivilgesellschaftliche Errungenschaften, die wir in den vergangenen Jahren in Ostdeutschland noch mühsamer aufgebaut haben als in Westdeutschland, dass die schlicht abgewickelt werden. Zweitens stehen wir vor großen politischen Herausforderungen, die mit einer rechtspopulistischen, rechtsradikalen Antwort schlicht nicht gelöst werden können. Die AfD wird kein Lösungsbeitrag für die Klimakrise liefern und auch nicht für die Digitalisierung. Das bedeutet, da werden Stöcke in den Weg geworfen, die daran hindern, die echten Fragen zu beantworten, die tatsächlich vor uns liegen, indem man mit Ethnisierungen, mit Verschwörungstheorien, mit zum Teil offenen Lügen oder auch der Leugnung schlicht von Fakten daherkommt. Ich finde, das würde uns weit zurückwerfen, ohne dass es jetzt automatisch der Untergang der Demokratie wäre.
Also können wir es doch nicht so laufen lassen. Verdammt, müssen wir was machen.
Ja, tut mir leid.
Es ist aber schwierig. Ich bin im Job so. Ich habe eine Kinderfamilie und so, und dann informiere mich schon ein bisschen, aber ich kann doch nicht alles machen. Das ist doch schwierig. Kommt dann diese Zivilgesellschaft ins Spiel, wo sie sagen, was kann ich als Mensch tun, jetzt, wenn ich jetzt in Thüringen wohne? Sie machen das ja berufsmäßig und so, ist ja leicht gesagt alles so. Aber wenn ich jetzt, ich will doch auch mal abends meine Ruhe haben.
Das will ich auch.
Sie sind ja sehr hoffnungsvoll in dem Buch. Sie sagen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Klingt ja schon also auch ein bisschen dann, dass man da was tun muss und die Rechten stoppen. Wie kann ich denn im Alltag das alles stoppen?
Also der Optimismus und die Hoffnung basiert einerseits auf der empirischen Analyse, dass die Situation in vielen Bereichen ja überhaupt nicht schlimmer geworden ist in den letzten Jahren, sondern dass vieles besser geworden ist. Die Menschen
sagt auch der Thüringen-Monitor, das ist ja von der
Analyse. Exakt. Das heißt, wenn wir uns die Einstellungen anschauen, beispielsweise gibt es so einen Backlash im Moment noch gar nicht, also dass Menschen massenhaft jetzt rechtsradikal wären, die vorher demokratisch gedacht haben. Nein, das ist nicht die Herausforderung. Das heißt, es gibt optimistische Signale, dass das, was in den vergangenen Jahren in Thüringen und in Deutschland gemacht wurde, und das betrifft ja unheimlich viele, das betrifft Vereine, das betrifft Verbände, das betrifft auch die höhere Sensibilität in der Politik, die es mittlerweile gibt im Umgang mit diesen Problemen wie Rassismus und Nationalismus, worum es im Kern ja im Rechtsradikalismus geht. Da wurde viel erreicht, und da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich kann nicht jeder und nicht jede und will demonstrieren gehen, aber man kann für Projekte spenden, man kann einfach im Alltag das Wort ergreifen, man kann zur Wahl gehen, man kann sich auf so vielen Ebenen heute demokratisch engagieren, und wenn es der Klick oder das Teilen von einer Information bei Facebook ist, das sind ja alles Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren noch nicht gab, und trotzdem hat man auch vor 20 Jahren schon große Fortschritte mit einleiten können. Der zweite Punkt ist, dass warum ich die optimistische Perspektive auch so stark mache in dem Buch, ist die Diagnose, dass die Rechte extrem mit Niedergangserzählungen arbeitet. Björn Höcke beim Sommerinterview im MDR jetzt vergangene Woche erst wieder erzählt etwas vom Zerfall und vom Niedergang in der Bildungspolitik, als sei alles ständig in einem völligen dystopischen Modus, im Grunde eine Form von apokalyptischem Denken, was aber auch historische Vorläufe hat. Das ist nicht nur das Bemängeln, die Kritik an Missständen, anwenden, sondern es ist das, was auch in den 1920er Jahren gemacht wurde, nämlich das Streuen eines Kulturpessimismus, das Erzählen von Niedergangs- und Untergangsgeschichten, die liberale Demokratie und jetzt kommt noch die Gender und dann kommt die ganze Einwanderung, das können wir doch gar nicht schaffen, alles geht den Bach runter, also brauchen wir jetzt den starken Mann, wir brauchen jetzt den Führer, der das alles löst.
Das ist ja extrem anschlussfähig, das ist ja, also was Sie gerade beschreiben, abgesehen jetzt mal von dem starken Mann, also der Konsequenz ist ja eins zu eins linke Ideen sagen, also der Kapitalismus ist faulend und zermürbend, es zerstört die Umwelt, die Natur, die Menschen und da muss sich was ändern. Also sind auch die Ideen der neuen Rechten ja sehr anschlussfähig, auch für Leute, die links denken oder ein linkes Weltbild haben.
Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es die Ideen sind, sondern es sind eher die Stimmungen, die transportiert werden. Mhm. Die Rechten sagen ja nicht, dass der, also sie sagen im Moment noch nicht dominant, dass der Kapitalismus der Grund dafür ist, sondern sie sagen im Grunde Weltverschwörungen konstruiert, es wird auf die Migration, es wird auf Merkel personalisiert. Es ist ja kein systemisches Verständnis, sondern immer ein reduziertes Verständnis auf angeblich strippenziehende Akteure. Ja, auch die Nationalsozialisten haben ja keinen Sozialismus eingeführt, sondern sie haben im Grunde den Kapitalismus nochmal anders ausgenutzt. Das heißt, die Frage der Anschluss Fähigkeit von Stimmungen, von gerade auch antiliberalen Stimmungen ins linke und linksradikale Spektrum, das ist in der Tat da. Das ist möglicherweise auch eine Gefahr der Verzettelung, dass man sich also falsche Freunde sozusagen sucht eines Tages in Krisensituationen. Ich würde sagen, dass es auch nicht so ist, dass es keinen Grund für die Besorgnis gibt, wenn wir lesen über die Klimakatastrophe, über die Krisen in den nächsten Jahren, die Entwicklung. Natürlich sind das alles Horrorszenarien, aber wie kriegen wir die in den Griff? Kriegen wir in den Griff durch Resignation, kriegen wir in den Griff, indem wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier alles abbrennen und neu aufbauen, oder schaffen wir damit nicht Probleme, die es noch viel schwerer machen, die Herausforderungen zu lösen? Und ich würde sagen, nein, wir brauchen optimistische Antworten, wir brauchen Zuversicht, wir brauchen auch von mir aus gerne linke Utopien, die dabei helfen, eine andere Gesellschaft anzustreben, aber ohne in einen Glauben zu verfallen, dass alles besser wird, wenn man hier erstmal, so wie die neue Rechte das im Grunde hervorrufen will, einen Bürgerkrieg hat, der Zustände schafft, die es dann ermöglichen, dass irgendjemand als Sieger da herausgeht.
Das heißt, der Diskurs, der auf Augenhöhe stattfinden kann und der Streit darum, das muss ja von Kindesbeinen an gelernt werden. Das ist ja, deswegen ist ja schon mehr Bildung. Frühkindlich fängt das schon an, sozusagen lernen zu streiten und andere nicht abzuwerten, sondern sagen, okay, die sind anders, aber ich streite mich am Standpunkt und das ist ja was man ja relativ früh lernen muss. Also konfliktfähig zu werden, kann das ein Schlüssel sein?
Absolut, konfliktfähig zu sein, die Konflikte auch zu führen, sie nicht zu verschleppen und aber gleichzeitig auch Widersprüche auszuhalten, dass mir bestimmte Vorstellungen nicht so gefallen, sie sind halt nun mal, aber so, was kann ich trotzdem im Rahmen des Möglichen tun, um etwas zu verbessern, in meinem Sinne oder auch im Sinn der Weltgesellschaft, im Sinn der Umwelt, wie auch immer, auch wenn ich damit nicht alle Widersprüche, nicht alle Ungerechtigkeiten beseitigen kann. Ich glaube, wir brauchen schon ein pragmatisches Verständnis, weil auch das Erstarken der Rechten gezeigt hat, dass die inneren Widersprüche es ja sind, die ihr Erstarken erst ermöglichen. Und diese Widersprüche müssen bearbeitet werden.
Das ist ja immer die größte Gefahr, wie ich finde, dass man auf die AfD schaut, auf die Nazis, auf die, da ist das Empörungspotenzial hoch und die eigentlichen Ursachen, warum die entstanden sind, warum es eine AfD erstarken konnte, warum es das Potenzial gibt, tritt dann in den Hintergrund. Zum Beispiel eben die soziale Frage, Ungerechtigkeit, Verteilung, Probleme. Ist das nicht auch eine Gefahr in dem Diskurs, zu sehr sich auf die Rechten zu fokussieren?
Ja und nein. Ich werbe für ein arbeitsteiliges Vorgehen. Wir können natürlich nicht alle Rechtsextremismusforschung machen, sollen wir auch gar nicht. Dann wird das Feld unübersichtlich und ich komme aus dem Lesen nicht mehr heraus. Nein, man muss arbeitsteilig vorgehen. Auf der einen Seite muss man das im Blick behalten, was dort am rechten Rand passiert und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass das der Verfassungsschutz oder die Polizeiorgane machen oder das alleine machen. Andererseits ist es aber, und dafür plädiere ich auch in dem Buch, in der Tat die Aufgabe von Progressiven, neue Lösungen zu finden auf die gesellschaftlichen Widersprüche, aus der sich auch die Rechten speisen und da auch Narrative stark zu machen. Und mein Eindruck ist, es fehlt gar nicht so sehr an den Utopien und an den Vorstellungen. Ja, also die 15-Stunden-Woche beispielsweise, wie das der Historiker Brettmann vorgeschlagen hat. Verschiedene Ideale gibt es ja, aber es fehlt sozusagen die Mobilisierungsmasse dahinter. Die findet sich andererseits im Moment bei den Fridays for Future-Demonstrationen beispielsweise. Also ein, wie ich finde, eine beispielhafte Entwicklung dafür, wie aus wissenschaftlichen Diagnosen, wie aus realen Problemen und Programmen Kraft Kraft entwickelt werden kann für Veränderung, für auch eine Gesellschaftskritik, die nicht ins Nihilistische, nicht ins rechtsradikal-völkisch-nationalistische abstumpft, sondern die sagt, ja, wir wollen jetzt alternative Wege und alternative Möglichkeiten finden, um eine bessere Zukunft für alle Menschen herzustellen und nicht uns unsere Privilegien nur zu bewahren.
Abschließend, wann war für Sie der Kulminationspunkt, wo Sie sagen, ich will sowas machen, ich will das, ich will Forscher werden, ich bin politisch, ich bin bis in jede Pore politisch. War das ein Nazi-Übergriff? Was war das Schlüsselerlebnis für Sie, dass aus Ihnen Dr. Matthias Quent der Buchautor geworden ist, der Institutsleiter, der politische, politisierte Mensch? Wissen Sie das noch, oder?
Ja, ich habe die Frage in den letzten Wochen öfter gestellt bekommen und habe noch keine Antwort, weil mein Gefühl ist, ich bin da so reingeschlittert. Hm. Diese bewusste Entscheidung, diesen Moment gab es in der Art und Weise gar nicht. Es kam eins zum anderen und dann kam ein Angebot, ein Buch zu schreiben und in Wirklichkeit bin ich eher da reingeschlittert, als dass ich mich da bewusst dafür entschieden habe. Wobei natürlich jede einzelne Situation auch eine bewusste Entscheidung war, diesen Weg weiterzugehen und das noch auszubauen.
Klar. Mhm. Nun liegt das Buch auf dem Tisch. Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Es ist ja mit der Sprache immer so, was ist eigentlich rechts? Das würde ich abschließend nochmal klären. Es gab Zeiten, wo die CDU gesagt hat, wir sind rechts, wir sind eine rechte Partei, wir sind konservativ, wir sind rechts. Und links ist ja auch kein Schimpfwort, das sind ja die links im Parlament sitzen. Taugt das Wort rechts eigentlich?
In Wirklichkeit nicht. Ich diskutiere das auch im Buch selber und schreibe darüber, dass erstens der Begriff Rechtsaußen als relationaler Begriff geeigneter ist, immer noch etwas schwammig erscheinen kann, aber zumindest in der Lage ist, unterschiedliche Strömungen auch zu beschreiben. Also es gibt Bewegungen und Parteien, die stehen gesamtgesellschaftlich und im Kontext und Grundgesetz rechtsaußen und innerhalb dieser gibt es noch weiter Akteure, die noch weiter rechtsaußen stehen. Also so kann man ja auch dieses Missverständnis ein bisschen bearbeiten, dass immer gedacht wird, Rechtsradikale, das sind gleich Nazis. Das stimmt nicht. Alle Nazis sind Rechtsradikale, aber nicht jeder Rechtsradikale ist ein Nazi. Es gibt auch unterschiedliche, andere rechtsradikale Strömungen als die neonationalsozialistische. Der Begriff rechts ist tatsächlich ein im öffentlichen Sprachgebrauch und da schließe ich mich mit dem Buchtitel natürlich ein Stück weit an. Eine missbräuchliche Kategorie, weil es rechtsdemokratische Positionen gibt, die völlig legitim sind, in Abgrenzung zu den rechtsradikalen Positionen, die nicht mehr legitim sind, demokratiepolitisch, wofür die AfD steht.
Sie gehen jetzt wieder zu einer Tagung ins Augustinerkloster. Das heißt, das Reden, das Diskutieren, das Streiten ist Ihr täglich Brot. Das ist das, was Sie machen. Woher ziehen Sie die Kraft, das immer wieder zu machen, zu reden und sich mit dem Thema zu beschäftigen? Und dann kommen immer wieder die gleichen Fragen. Wo nehmen Sie die Motivation und die Kraft her, ganz persönlich?
Ich denke, dass die Situation es erfordert, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass ich auch mit der Position, in der ich bin, in der ich auch relativ privilegiert bin, mich damit auseinandersetzen zu können und zu müssen, dass damit auch eine Verantwortung einhergeht und die Verantwortung versuche ich so gut wie es geht zu erfüllen.
Mhm. Dr. Matthias Quent ist der Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, hat ein Buch geschrieben, Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Schön, dass Sie da waren. Das Buch ist ausverkauft. Wird das dann jetzt nachgedruckt? Oder
ich glaube, so? es ist wieder da. Letzte Woche gab es einen Lieferengpass, aber mittlerweile ist der Nachdruck schon wieder.
Na denn. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wie kann man Sie und Ihr Institut erreichen, wenn ich jetzt Publikationen und sowas haben will, auf der Seite bestellen?
Wir sind zu erreichen unter www.idz-jena.de. Dort kann man unsere Publikation, nicht dieses Buch, weil das ein Sachbuch im Verlagsprogramm von Piper ist, aber viele andere Bücher auch kostenlos runterladen, bei uns bestellen. idz-jena.de.
Sagt Dr. Matthias Quent. In Deutschland rechts außen heißt sein Buch, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Danke fürs Gespräch und bis bald mal wieder. Tschüss.
Gerne. Tschüss.